Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Ich begrüße euch zum Rabe Info vom Mittwoch, dem 26. November. Schön seid ihr dabei. Heute mit folgenden Themen. Sexualisierte Gewalt und Behinderung. Unter diesem Thema wurde gestern die Kampagne 16 Tage gegen Gewalt lanciert. Denn
man sieht eigentlich aus Studien aus dem Ausland, dass Frauen und queere Personen mit Behinderungen 2 bis 4-mal so oft von geschlechtsspezifischer Gewalt betroffen sind. Und das große Problem ist eben, in der Schweiz haben wir diese Daten nicht, weil es diese Datenerhebungen wie nicht gibt. Darum ist es sehr wichtig, auch innerhalb von dieser Kampagne, dass wir uns diese Forderungen stellen und auch die Gesellschaft der Schweiz fordern, dass wir uns mit diesem Thema auch näher auseinandersetzen.
Und ambivalente Gefühle. Wie gehen Menschen in der syrischen Diaspora damit um, hin- und hergerissen zu sein?
Viele Leute haben 3-mal von vorne angefangen. Es ist auf jeden Fall ein Moment, der sehr viel Ambivalenz hervorgerufen hat.
Das sagt die Migrationsforscherin Lea Müller-Funk im Gespräch über Flucht, Ambivalenz und die Situation nach dem Sturz von Bashar al-Assad. Das war der Überblick über die heutige Sendung. Am Mikrofon Ursi Grimm.
Rabe Info.
Wir kommen zu den Nachrichten des Tages. Zuerst mit Meldungen aus dem Ausland. Brasiliens Ex-Präsident Bolsonaro muss definitiv ins Gefängnis. Simon Keller.
Wegen eines Putschversuchs muss der brasilianische Ex-Präsident Jair Bolsonaro mehr als 27 Jahre in Haft. Der oberste Gerichtshof in Brasilia erklärte das Urteil für rechtskräftig, so SRF. Demnach können die Anwälte des ehemaligen Staatschefs keine weiteren Rechtsmittel mehr einlegen, wie brasilianische Medien übereinstimmend berichteten. Gemäß The Guardian steht der 70-Jährige seit August unter Hausarrest und wurde am Samstag in Untersuchungshaft genommen. Dies, nachdem er erfolglos versucht hatte, seine elektronische Fußfessel mit einem Lötkolben zu durchtrennen.
In den Sudan. Die Vereinten Nationen begrüßen vorsichtig die Ankündigung einer 3-monatigen humanitären Waffenruhe.
Die UN erklärten gegenüber Anadolu Ashanti, dies sei ein Fortschritt, müsse jedoch durch Maßnahmen vor Ort überprüft werden. Gemäß Reuters hatten die paramilitärischen Rapid Support Forces am Montag erklärt, der 3-monatigen Waffenruhe zuzustimmen. Die de facto Regierung unter General Abdel Fattah al-Burhan bezeichnete die einseitige Waffenruhe als offensichtlich politisches Manöver. Die Vereinigten Staaten, die Vereinigten Arabischen Emirate, Ägypten und Saudi-Arabien haben Anfang dieses Monats einen Plan für eine 3-monatige Waffenruhe mit anschließenden Friedensgesprächen vorgeschlagen. Die RSF reagierte darauf mit der Erklärung, sie habe den Plan akzeptiert. Sie griffen jedoch kurz darauf das Gebiet der Armee mit einer Flut von Drohnenangriffen an. So Reuters. Die Erklärung vom Montag erfolgte einen Tag, nachdem der sudanesische Armeechef die Vorschläge abgelehnt hatte. Auch wegen der Einbeziehung der Vereinigten Arabischen Emirate. Denn dieser wird weiterhin vorgeworfen, die RSF zu bewaffnen. Der Golfstaat hat solche Vorwürfe zurückgewiesen und erklärt, er wolle den Krieg beenden.
Im vergangenen Monat eroberte die RSF El-Fasher die Hauptstadt von Nord-Darfur und wurde von lokalen und internationalen Menschenrechtsgruppen beschuldigt, Massaker an ZivilistInnen begangen zu haben.
Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International hat der sudanesischen RSF Kriegsverbrechen in der Stadt Al-Fasher vorgeworfen. Amnesty warf den Vereinigten Arabischen Emiraten auch vor, die Taten der RSF erleichtert zu haben. Den Vereinigten Arabischen Emiraten wird regelmäßig vorgeworfen, die RSF zu unterstützen. Amnesty erklärte gestern, Zeugenaussagen von 28 Überlebenden gesammelt zu haben.
Nach Tunesien.
Dort wurde der Schweizer Tunesier Mustafa Djemali und sein Kollege Abderrazek Krimi am Montagabend freigelassen. Das teilte Amnesty International Schweiz gestern mit. Die Menschenrechtsorganisation setzte sich für seine Freilassung ein. Djemali und Krimi wurden in Tunesien zu 2 Jahren Haft verurteilt. Sie verbrachten etwa 20 Monate hinter Gitter. Grund war eine Veröffentlichung von einem Inserat, in dem Hotels zur Unterbringung von AsylbewerberInnen und Schutzsuchenden in prekären Situationen gesucht wurden. Mustafa Djemali lebte und arbeitete viele Jahre in der Schweiz, bevor er 2016 in Tunesien seine Organisation gründete. Diese setzte sich für die Rechte von MigrantInnen ein. Djemali arbeitete eng mit dem UNO-Flüchtlingshilfswerk UNHCR zusammen.
In Italien führt das Parlament einen eigenen Straftatbestand für Feminizide ein.
Gemäß dem Deutschlandfunk gab es im Parlament eine breite Mehrheit für das Gesetz, das lebenslange Haftstrafen vorsieht. Feminizid ist in dem Gesetzesentwurf als Akt der Diskriminierung oder des Hasses gegen eine Frau aufgrund ihres Geschlechts definiert. Offizielle Daten des italienischen Innenministeriums verzeichneten im vergangenen Jahr 113 Feminizide. Die meisten der Taten wurden von Verwandten, Partnern oder Ex-Partnern begangen.
In die Schweiz. Der Bundesrat solle in Gaza endlich handeln.
Das fordern 10 Schweizer Organisationen, Bewegungen und Parteien in einem offenen Brief. Darunter die jüdische Stimme für Demokratie und Gerechtigkeit in Israel-Palästina, Medico International oder die Grüne Schweiz. Die Schweiz versage darin, die Ursachen der Ungerechtigkeit zu bekämpfen und den Genozid in Gaza zu stoppen, so schreiben die unterzeichnenden Organisationen. Trotz des Waffenstillstands zwischen Israel und der Hamas, der nur teilweise eingehalten werden, sei die humanitäre Lage in Gaza weiterhin katastrophal.
2 Patrouillenboote der Schweizer Armee sind auf dem Genfersee zusammengestoßen.
Der Vorfall ereignete sich heute Nacht, das teilt Armeesprecher Stefan Hoffer mit. Motorbootkompanie 10 der Schweizer Armee ist aktuell im Fortbildungsdienst der Truppe auf dem Genfersee. Heute früh gegen 3.30 Uhr seien während einer Übung zum Thema Abfangen von Schiffen 2 der Patrouillenboote 16 zusammengestoßen. Beide wurden dabei beschädigt. Ein Armeeangehöriger erlitt einen Schock, ein weiterer wird medizinisch untersucht. Mehrere zivile Rettungsorganisationen standen im Einsatz. Die Boote konnten mittlerweile in einen Hafen zurückgebracht werden. Bei dem Unfall ist kein Treibstoff ausgelaufen. Die Militärjustiz hat eine Untersuchung eingeleitet.
In den Kanton Bern.
Der Regierungsrat soll sich dafür einsetzen, dass im Bundesbeschluss über die Nationalstraßen ein Projekt zur langfristigen Vollendung des Bieler Straßennetzes enthalten bleibt. Das berichtet der Bund. Der Große Rat nahm gestern diesen Punkt einer Motion der bürgerlichen Partei an. Biel sei verkehrstechnisch nach wie vor ein Engpass, sagte Motionärin Pauline Pauli der FDP. Das habe Auswirkungen auf die Mobilität der gesamten Region. Der Rat nahm auch einen zweiten Punkt der Motion an, diesmal in Form eines Postulats. Der Regierungsrat solle die kantonale Rückstellung von 300 Millionen Franken für die Netzlückenschließung beibehalten. Dies, um im Bedarfsfall schnell handeln zu können. Nichts wissen wollte die Ratsmehrheit von einem Vorstoß von Ann-Caroline Graber der SVP, die eine Wiederaufnahme des redimensionierten Westast-Projekts forderte.
Und das Fischer-Matterli-Tram soll weiterfahren dürfen.
dass, wenn der Kanton Bern die zusätzlichen Kosten im Vergleich zu einem Busbetrieb nicht übernehmen muss. Der Große Rat hat sich gestern hinter den Vorstoß von Claudine Esseva zur Rettung vom Fischer-Metterli-Tram gestellt. Die Tramlinie 6, Worb Fischer-Metterli, soll demnach im Angebotsbeschluss für den öffentlichen Verkehr 2027 bis 2030 verbleiben, sofern Dritte die Mehrkosten tragen.
Und noch eine Meldung aus der Stadt Bern.
Die Stadt Bern hat 37 Lichtsignalanlagen so umgerüstet, dass sie den Anforderungen an die Hindernisfreiheit entsprechen. Damit werde das Überqueren von Straßen für seh- und gehbehinderte Menschen deutlich sicherer.
Das waren die Nachrichten des Tages. Redaktionsschluss 10.45 Uhr. Verantwortlich Simon Keller. Und jetzt zum Wetterbericht für die Stadt Bern. Die Nacht auf Donnerstag wird sternenklar, die Temperaturen fallen auf minus 1 Grad. Der Donnerstag ist sonnig bei abwechselnder Bewölkung, die Temperaturen steigen auf maximal 2 Grad. Der Freitag beginnt mit Nebel, tagsüber zeigt sich teilweise die Sonne. Dies bei Temperaturen zwischen minus 4 Grad nachts und 3 Grad tagsüber. Das Wochenende wird regnerisch bei leicht milderen Temperaturen. Die Schneefallgrenze sank gestern auf 800 Meter, in den Alpen gab es bis zu einem Meter Neuschnee. An den Alpennordhängen schneit es heute weiter.
Rabe Info.
Gestern war der internationale Tag gegen Gewalt an Frauen. Der 25. November markiert weltweit den Start der Kampagne 16 Tage gegen Gewalt an Frauen und Mädchen bzw. gegen patriarchale Gewalt. Dieses Jahr steht die Kampagne unter dem Thema sexualisierte Gewalt und Behinderung. Gestern startete die Kampagne auch in Bern. Namila Altdorf arbeitet für das Netzwerk Avanti. Dieses setzt sich ein für die Bedürfnisse von behinderten Finta-Personen, also behinderten Frauen, intergeschlechtlichen, nonbinären, trans- und Agender-Personen. Sarah Heinzmann hat sie am Rande der Veranstaltung gefragt, wieso es wichtig sei, diese Themen zusammenzudenken.
Ich glaube, es gibt wie so das, diese Überschneidung von verschiedenen Arten von Gewalt, die ableistische Gewalt, also die behindertenfeindliche Gewalt, aber auch die geschlechtsspezifische Gewalt, sei das sexistische Gewalt, sei das sexualisierte Gewalt. Wir sehen beide diese Formen von Gewalt als systematisch an und diese Formen von Marginalisierungen, also aufgrund von Geschlecht und aufgrund von Behinderung, diese interagieren, also die überschneiden sich. Und es zeigt, man sieht eigentlich aus Studien aus dem Ausland, dass Frauen und queere Personen mit Behinderungen 2 bis 4-mal so oft von geschlechtsspezifischer Gewalt betroffen sind. Und das große Problem ist eben, in der Schweiz haben wir diese Daten nicht, weil es diese Datenerhebungen wie nicht gibt. Darum ist es sehr wichtig, auch innerhalb von dieser Kampagne, dass wir uns diese Forderungen stellen und auch die Gesellschaft der Schweiz fordern, dass wir uns mit diesem Thema auch näher auseinandersetzen.
Konkrete Zahlen zu der Situation in der Schweiz von Frauen mit Behinderung, von queeren Menschen mit Behinderung gibt es also nicht. Was ist von jetzt eurer Erfahrung her die Alltagserfahrung, die Frauen und queere Menschen mit Behinderungen in der Schweiz machen? Wo sind da die Hürden?
Es gibt viele verschiedene Hürden. Eben, wir versuchen auch auf die strukturelle Gewalt hinzuweisen. Das kann sein, dass gerade zum Beispiel in einem medizinischen Bereich die Fachpersonen nicht ausgebildet sind, um Flintas mit Behinderungen zu betreuen. Das kann sein, dass Räume nicht barrierefrei gestaltet sind, dass man wieso auch nicht Teil sein kann von der Gesellschaft. Das kann aber auch wieso Auseinandersetzungen auf der Straße sein, sexualisierte Gewalt, welche Leute erfahren, häusliche Gewalt, die Flintas mit Behinderungen erfahren, zum Beispiel in Institutionen, wo diese Frauen und diese queer Personen ja auch leben. So. Und ich glaube, ein großes Problem ist auch, dass der Weg aus der Gewalt für Flinta mit Behinderungen sehr fest erschwert ist, weil eben die Frauenhäuser zum Beispiel nicht barrierefrei gestaltet sind, aufgrund, weil es fehlende Ressourcen hat, dass es auch so ist, dass Opferhilfestellen dort ungefähr nur, es gab eine Studie aus 2022, dass irgendwie sicher 3/4 der Opferhilfestellen nicht zugänglich sind für Flintas mit Behinderungen. Also ich glaube, das ist sicher auch, dass dieser der Weg aus der Gewalt hat auch sehr erschwert ist.
Der Weg aus der Gewalt ist also erschwert für Frauen und queere Menschen in der Schweiz. Was wäre deine Vision für eine inklusive Gesellschaft?
Klar, meine Vision wäre sicherlich, dass wir dieses Thema auch sehr ernst nehmen als Gesellschaft, dass es wir auch Selbstvertreterinnen und betroffene Menschen mehr in den Mittelpunkt von diesen Konversationen auch setzen. Dort ist auch wichtig zu sagen, dass es auch oft einfach an Ressourcen, also an Geldern einfach fehlt. Dass wir dieses Thema ernst nehmen, bedeutet auch, dass wir handeln. Das heißt, dass Geld gesprochen wird für Institutionen wie Frauenhäuser, Opferhilfestellen, weil diese Leute sind, die dort arbeiten, sind sehr motiviert und wollen diese Orte zugänglich gestalten, aber sie haben die Ressourcen nicht, weil rollstuhlgängige Räume sind teuer, das ist eine Realität. Schulungen und gut ausgebildete Fachpersonen, das ist teuer so, aber als sehr reiches Land in der Schweiz muss es möglich sein, dass wir dieses Geld auch in die Hand nehmen und sagen, wir wollen die Realität von Flinters mit Behinderungen besser machen und dort auch wirklich klar, ja, das ist auch ein Aufruf von uns an die Politik, wir müssen handeln, wir müssen nicht nur darüber reden.
Ihr vom Netzwerk Avanti wird auch ins Programm von den 16 Tagen gegen Gewalt involviert. Wie genau sieht das Programm aus? Kannst du da ein paar Einblicke geben?
Oh ja, also das Programm ist unglaublich vielfältig. Es gibt über 200 Veranstaltungen in der ganzen Schweiz. Es gibt da Lunchkinos, man kann Filme anschauen, man kann an Podiumsdiskussionen teilnehmen. Es gibt aber auch heute Abend zum Beispiel in Bern die Mahnwache auf dem Bundesplatz, wo man an die Feminizide, welches dieses Jahr passiert sind, gedenkt. Also es gibt wirklich, die Bandbreite ist unglaublich, weil es ist so schön zu sehen, wie engagiert die Leute sind und auch alle die Anfragen für die Veranstaltungen, die wir bekommen haben. Es ist wirklich sehr schön zu sehen.
Namila Altorf arbeitet für das Netzwerk Avanti. Die 16 Tage gegen Gewalt werden organisiert von der feministischen Friedensorganisation FRIDA. Das Programm der Kampagne findet ihr unter 16tage.ch.
Rabe Info.
Menschen, die vor dem Bürgerkrieg in Syrien geflohen sind, befinden sich in einer ambivalenten Situation. In den teils über 10 Jahren haben sie sich ein neues Leben aufgebaut. Gleichzeitig wollen sie Teil sein des Neuanfangs und die neue syrische Gesellschaft mitgestalten. Mit dem Leben von Menschen in der syrischen Diaspora befasst sich die Migrationsforscherin Lea Müller-Funk von der Universität Krems. Lea Müller-Funk war letzte Woche auf Einladung des Instituts Mittlerer Osten und muslimische Gesellschaften in Bern. Noor Biu hat sich nach der Veranstaltung mit ihr unterhalten.
Lea Müller-Funk, wenn wir von der syrischen Diaspora-Gesellschaft sprechen, von wem sprechen wir da genau?
Diaspora-Gesellschaft ist eigentlich ein schwieriger Begriff, weil er eine Art von Homogenität vorgibt, die oft nicht gegeben ist. Ja? Also selbst wenn wir im Kontext von syrischer Diaspora sprechen, gibt es natürlich Leute, die vor 2011 nach Europa gekommen sind und es gibt sehr unterschiedliche Leute, die nach 2011 Syrien verlassen haben. Ich würde bei dem Begriff der Diaspora immer auch schauen, was gibt es für Fragmentierungen, was gibt es für unterschiedliche Lebensentwürfe, auch die dahinterstehen. Zum Beispiel in meiner Forschung habe ich gerade nicht unbedingt einen Fokus auf die Diaspora-Gemeinschaft, sondern ich schaue eigentlich habe eine sehr individuelle Perspektive, wo ich auf der Mikroebene mir anschaue, wie sich Lebensentwürfe und Lebensgeschichten durch den Konflikt und auch durch das Exil verändert haben. Und Teil von diesen Lebensgeschichten sind auch oft, wie man sich unterschiedlichen Gemeinschaften und Communities, wo man sich da auch verortet und wo man sich verortet sieht und wo man sich auch nicht verortet sieht.
Sie haben es gesagt, es ist sehr fragmentiert und Sie schauen sich ganz spezifische Lebensläufe an. Kann man das so grob gruppieren in verschiedene Fraktionen innerhalb der Diaspora?
Sehr schwierig. Ich habe einen Artikel, der sich damit auseinandersetzt, wie Leute sich wandelnde professionelle Lebensentwürfe empfinden und vor allem Leute, die in zivilgesellschaftlichen Strukturen involviert waren oder sind. Da gibt es schon zum Beispiel Gemeinsamkeiten, die die Leute verbinden. Ja, also auf der einen Seite sozioökonomische Klasse, also diese Leute zum Beispiel, in die ich hineinzoome in dem Artikel, kommen zum Beispiel alle aus der urbanen, gebildeten Mittelschicht und haben teilweise auch ein starkes politisches Interesse daran gehabt, die syrische Gesellschaft in irgendeiner Weise zu verändern oder eine Rolle zu spielen, dabei im Exil geflüchtete syrische Menschen zu unterstützen. Also es gibt natürlich Gemeinsamkeiten in der syrischen Diaspora und auch geteilte Gemeinsamkeiten. Ja.
An der Veranstaltung, da haben Sie auch das Konzept der Ambivalenz angetönt. Was ist darunter zu verstehen?
Unter Ambivalenz versteht man generell, in unterschiedliche, verschiedene Richtungen gezogen zu werden. Auf der einen Seite in Bezug auf Gefühle, aber auch in Bezug auf Taten. Und zum Beispiel in der Migrationsforschung oder in der Soziologie wurde Ambivalenz untersucht, um Gefühle zu verstehen, ambivalente Gefühle zu verstehen, in verschiedenen Orten gleichzeitig verortet zu sein oder ambivalente Gefühle seinem ursprünglichen Heimatort gegenüber. Ich würde sagen, Ambivalenz ist ein sehr dominantes Gefühl im Leben von Geflüchteten in Bezug auf, wie sich ursprüngliche Lebenspläne radikal ändern. Aber zum Beispiel auch in dem Beispiel, das ich heute in dem Vortrag gebracht habe, waren das Leute, die in zivilgesellschaftlichen Organisationen, entweder in Syrien, aber auch in neuen Gastländern aktiv und involviert waren und die auch sehr ambivalente Gefühle haben gegenüber den Organisationen, in denen sie involviert waren, in Bezug auf deren humanitären Ansatz, wie sie als Geflüchtete wahrgenommen werden, die Art und Weise, wie sie finanziert werden, wie unabhängig sie wahrgenommen werden, etc. Und ich analysiere Ambivalenz in meiner Arbeit auch als einen Ort von produktiver Spannung, aus der auch was Neues entstehen kann. Und das auf der einen Seite gleichzeitig schwierig auszuhalten ist, diese Spannung, aber dass es auch einen Spielraum ermöglicht, daraus was Neues entstehen zu lassen.
Und in diesen Beispielen, die Sie sich genau angeschaut haben, wie hat sich diese Ambivalenz dann produktiv geäußert? Was ist daraus entstanden?
Ich und eine Kollegin, mit der ich den Artikel geschrieben habe, wir haben eben drei verschiedene typische Arten und Weisen analysiert, wie Leute mit dieser Ambivalenz in ihren geänderten Lebensplänen, aber auch in ihrer zivilgesellschaftlichen Arbeit umgehen. Auf der einen Seite gibt es die Gruppe, die in der Zivilgesellschaft bleibt, auch weil es eine Möglichkeit gibt, in einem sehr auch beschränkten Möglichkeiten einen guten Arbeitsplatz zu finden, es eine Möglichkeit ist, aktiv zu bleiben und eine Rolle zu spielen, einen Zweck in seinem Leben zu sehen. Und die Art und Weise, wie mit Ambivalenz umgegangen wurde, ist entweder diese Arbeit in eine Richtung zu framen, dass sie entweder besonders die positiven Aspekte hervorheben, auf der anderen Seite sich von schwierigeren Aspekten zu distanzieren, zum Beispiel man vermeidet direkte Interaktion mit Menschen. Andere Leute bleiben zwar in dem Feld, aber haben beide ambivalente Gefühle und planen zu einem späteren Zeitpunkt, wenn es möglich ist, einen anderen Wechsel. Und ja, es gibt auch noch zwei andere Gruppen, aber da gibt es noch nicht genug.
Ambivalenz kann auch entstehen durch unvorhergesehene Ereignisse. Vor rund einem Jahr ist auch etwas sehr Unvorhergesehenes geschehen mit dem Sturz von Bashar al-Assad. Wie hat sich die Lebensrealität der syrischen Geflüchteten in Europa verändert?
Ja, also Sie sprechen einen wichtigen Punkt an, glaube ich, wie unerwartet auch dieser Regimewechsel für syrische Geflüchtete war. Also ich habe 100 lebensgeschichtliche Interviews in dem Projekt durchgeführt und 2023 bis zum Beginn 2024. Und zu diesem Zeitpunkt hatte eigentlich kaum einer meiner Gesprächspartner eine Hoffnung für einen Regimewandel und hatte sehr pessimistische und sehr schwarze Vorstellungen, was die Zukunft Syriens auf einer gesellschaftlichen und politischen Ebene betrifft. Ich glaube, das ist genauso ein Moment, der eigentlich sehr viel Ambivalenz hervorruft, ja. Und das ist auch was, was ich in dem letzten Jahr eigentlich beobachtet habe, ja. Auf der einen Seite eine unglaubliche Hoffnung, dass vielleicht doch eine andere Zukunft möglich ist, aber auch ein großes Zögern und auch ein Abwarten, wie sich Dinge entwickeln. Auch in einer Hinsicht, dass sehr viele Leute extrem viel aufgegeben haben, extrem viel investiert haben, sich ein neues Leben hier aufzubauen und es auch ein großes Zögern gibt, nochmal von neu anzufangen. Viele Leute haben dreimal von vorne angefangen. Das ist auf jeden Fall ein Moment, der sehr viel Ambivalenz hervorgerufen hat.
Ich denke, viel Ambivalenz könnte auch bestehen im Hinblick auf eine mögliche Rückkehr. In manchen europäischen Ländern wächst der Druck ja auf eine möglichst schnelle Rückkehr. Als wie realistisch sehen Ihre GesprächspartnerInnen eine Rückkehr in den nächsten Monaten, Jahren überhaupt?
Also vor einem Jahr hat kaum jemand realistisch über eine Rückkehr nachgedacht von meinen Gesprächspartnern in vier europäischen Hauptstädten. Das würde ich vielleicht mal vorwegstellen. Es gab natürlich auch eine große Freude über den Regimewechsel, über den Fall von einem autoritären Regime, auch eben eine mögliche Hoffnung für Wandel. Ja. Ich empfinde den politischen Diskurs als extrem destruktiv in Bezug auf alles, was ich im Hinblick auf Zugehörigkeitsgefühl in den letzten 10 Jahren mühsam aufgebaut wurde. Ich glaube schon, dass es auch viel Interesse gibt, am Aufbau teilzuhaben, eine Rolle zu spielen, auch im Hinblick auf sehr viele neue Erfahrungen, die Leute auch in anderen Ländern gemacht haben. Das war sehr dominant auch in den Interviews, dass Leute gehofft haben, transnational zum Beispiel Leute zu unterstützen, auch weiterhin in zivilgesellschaftlichen Strukturen auch mit Syrien verbunden zu bleiben. Ich glaube, es wäre extrem wichtig, wenn man solche Bestrebungen unterstützen möchte, dass man Leuten den legalen Status in Europa nicht wegnimmt und ihnen ermöglicht, vor Ort sich die Lage anzuschauen, transnational zu unterstützen und den Leuten eine Entscheidung lässt. Aus der Migrationsforschung wissen wir auch, dass eigentlich Grenzziehungen und die Wegnahme von einem legalen Status dazu führt, dass die Leute eher bleiben. Ja? Also zum Beispiel, es hat zwischen den USA und Mexiko sehr lange sehr zirkuläre Migrationsbewegungen gegeben, bis die Grenzen eigentlich geschlossen worden sind und die Leute zu viel Angst hatten, legale Sicherheit zu verlieren, wenn sie zurückgehen. Also ich glaube, aus der Migrationsforschung kommend wäre es produktiver, den Leuten die Flexibilität zu lassen, sich die Umstände vor Ort anzuschauen, hinzugehen, sich vor Ort einen Eindruck zu machen, etc.
Das war Lea Müller-Funk. Sie ist Migrationsforscherin an der Donau-Universität Krems.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war's für heute vom Rabe Info vom 26. November. Die heutige Sendung findet ihr auch auf unserer Webseite rabe.ch und auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Diese Sendung gehört euch, liebe HörerInnen. Über Anmerkungen, Fragen oder Kritik freuen wir uns. Schreibt uns an inforedaktion@rabe.ch. Das nächste aktuelle Rabe Info gibt es morgen wieder, wie immer um 11 Uhr. Zur heutigen Sendung beigetragen haben Sarah Heinzmann, Noah Piu und Simon Keller. Und am Mikrofon verabschiedet sich Ursi Grimm. Schön, sind ihr dabei gewesen. Macht's gut und hoffentlich bis bald. Tschüss zusammen.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.